Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 13 und wir haben ein Novum. Zum ersten Mal werden wir einen Schweizer in der Sendung zu Gast haben. Wer das ist, dazu gleich mehr. Erstmal stelle ich meinen gewohnten Linemate vor am Mikrofon. Das ist Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan.
Hallo, wie geht's dir?
Ja, bestens und selbst?
Du, alles wunderbar.
So langsam kommt die Weihnachtsstimmung. Ich habe vorhin schon das erste Mal Last Christmas gehört. Also jetzt wird es langsam ernst. So viel steht fest.
So braucht kein Mensch.
Das ist geteilte Meinung, glaube ich. Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Kurze Inhaltsangabe, um was das jetzt in Episode 13 gehen wird. Wir haben zum ersten Mal einen Schweizer zu Gast. Der spielt bei den New Jersey Devils. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Da spielen ja einige. Und dann müssen wir natürlich reden über die Devils und auch über sein Ex-Team, das sind die Washington Capitals. Zuvor allerdings dann auch noch zweimal Trade-Alarm. Zum einen fährt die Trouba-Train jetzt in Anaheim und zum anderen gab es einen Goalie-Tausch zwischen der Avalanche und den Sharks. Und ein Problemkind, das sind momentan die New York Rangers. Da droht vielleicht ein totaler Umbau. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. Aber eins nach dem anderen. Erstmal kommen wir zu unserem heutigen Gast. Der spielt gerade seine 7. NHL-Saison, ist in Zürich geboren, ausgebildet auch bei den ZSC Lions und dann 2015 gedraftet worden von den Washington Capitals, was ja auch das Ex-Team von Stefan Ustorf ist. In der NHL kam er leider, muss man sagen, erst ein Jahr nach dem Stanley Cup-Sieg der Caps an. Seit 2018 ist er aber nicht mehr wegzudenken aus der NHL. Er ist ein Defensivverteidiger, schießt Tore eher in homöopathischen Dosen, muss man ehrlich sagen. Aber er wird ganz oft im ersten Verteidigerpaar eingesetzt und spielt damit, ja, Spieltag für Spieltag gegen die besten Stürmer des Gegners. Und seine Trainer, wenn man sie fragt, sie schätzen vor allen Dingen seine Zuverlässigkeit, seine Reichweite, Checking Power. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er ist der beste Shotblocker bei den Devils mit 59 Blocks stand jetzt. Und wenn du mich fragst, für mich zählt er sogar zu den am meisten unterschätztesten Verteidigern in der NHL. Ich sage ganz herzlich willkommen, Jonas Siegenthaler. Grüß dich, Jonas.
Hallo zusammen.
Jonas, wir starten hier immer mit einem kleinen Audio-Poesie-Album im Hockey-Style, also eine Starting Six an unseren 6 Standardfragen. Sei so gut und trag dich sozusagen audiomäßig mal bei uns ein. Was ist denn, Jonas, dein Pre-Game-Meal?
Ich esse meistens Süßkartoffeln mit ein bisschen Chicken oder Lachs.
Mhm. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Das schönste Stadion, ich würde wahrscheinlich Las Vegas sagen.
Mhm. Und auch wegen dem ganzen Event, was kriegt man da mit auf dem Eis?
Es ist auch eine unglaubliche Stimmung. Die Musik ist viel lauter als anderen Stadien und es ist auch eine große Show.
Das stimmt, ja. Wer ist denn, Jonas, dein unangenehmster Gegenspieler bis hierhin?
Wahrscheinlich McDavid, sehr flink und schnell, immer gut für eine Überraschung und man muss immer sehr, sehr bei der Sache sein, wenn er auf dem Eis ist.
Das glaube ich. Wer ist denn dein Vorbild? Also muss kein Eishockey-Profi sein, kann ein Sportler sein oder ein ganz anderer Mensch?
Mein Vorbild wahrscheinlich... Ich würde Mark Streit nennen. Ich glaube, er seinen Weg in die NHL ist sehr beeindruckend und ich glaube, er war auch der Erste, wo ja eigentlich wirklich in der NHL gespielt hat und sich durchgesetzt hat. Darum habe ich eigentlich auf ihn raufgeschaut.
Wird ganz oft genannt, kann ich schon mal verraten, egal mit welchem Schweizer NHL-Profi man spricht, es fällt immer wieder der Name Marc Streit. Jonas, wer ist denn für dich, was ist denn für dich dein emotionalster Hockey-Moment gewesen?
Wahrscheinlich mein Draft. Ich glaube, das war sehr, sehr cool, die erste Erfahrung mit der NHL und ich glaube, mit 18 Jahren bist du dort am Draft und dein Name wird genannt, du wirst gezogen. Ich glaube, sehr ein schöner Moment und ich glaube, sehr, sehr emotional für dich und deine Familie und Freunde.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, die 6. und letzte. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, Jonas, was wäre denn dein Beruf geworden?
Also ich habe die kaufmännische Ausbildung angefangen, wahrscheinlich Er ist irgendwo im Büro gelandet und hätte dort von morgen bis abend gearbeitet. Aber zum Glück bin ich Eishockey-Profi geworden.
Ich glaube, das sehen wir auch so. Dann können wir dich nämlich regelmäßig beobachten. Ich habe eben schon gesprochen von dem unterschätzten Verteidiger, vielleicht sogar der am meisten unterschätzte Verteidiger in der kompletten Liga. Würdest du dich selbst auch so einschätzen?
Kann es nennen, wie man es will. Aber ich glaube, manchmal bekomme ich schon nicht so viel Lob über für das, wo ich mache. Aber schlussendlich mache ich meinen Job so gut wie möglich und versuche gar nicht allzu viel in den Medien nachzulesen und einfach okay spielen.
Also die Eiszeit ist zumindest sehr, sehr hoch. Also du wirst oft eingesetzt. Ich habe gerade mal geschaut, ich glaube, in den letzten 4 Jahren gab es nur eine Saison, wo die Eiszeit mal ganz knapp unter 20 Minuten war. Ich habe es ja immer ein bisschen beobachtet. Du wirst oft auch gegen die besten Stürmer des Gegners eingeschätzt. Wie geht es dir eigentlich damit, dass du jetzt nicht so viele Tore schießt, wie jetzt, ich weiß nicht, ein Kevin Hughes zum Beispiel oder ein Cale Makar? Ich meine, deine Rolle in der NHL hast du ja trotzdem gefunden.
Also mir geht es gut, ja. Nein, ich meine, es ist, es können nicht alle Selbstverteidiger Tore schießen. Ich glaube, es ist immer gut, wenn jeder seine Rolle hat. Und ich habe es eingesehen, dass ich diese Rolle habe. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Rolle. Und probiere eigentlich jeden Match so gut wie möglich diese Rolle auszuüben und ich meine, meistens klappt es, ist halt nicht immer einfach, wenn man die Top-Linie an einem guten Tag verwischt, ist es sehr schwierig, aber es ist ein Privileg, in dieser Rolle spielen zu können.
Dann holen wir doch an der Stelle auch gleich mal Stefan Ustorf dazu, der sich in einer Saison, glaube ich, 170 Spieler immer wieder anschaut. Stefan, ja. Wie siehst du denn den Jonas und seine Rolle? Also es ist schon unterschätzt, ne? Du redest immer von den Jungs, die treffen, aber wie wichtig ist es denn, so einen Spieler zu haben, der, Achtung, Wortwitz, so zuverlässig läuft wie ein Schweizer Uhrwerk?
Ja gut, im Endeffekt weißt du ja, dass du eine Mannschaft auf gewisse Art und Weise aufbauen musst und du brauchst halt eben auch Spieler, die in der Lage sind, gegen die Top-Reihe der anderen Mannschaften zu spielen. Und der Jonas ist vom Verteidiger, vom Typ her einer, der alles mitbringt, die schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, um gegen einen Conor McDavid zu spielen, aber auch die körperlichen Voraussetzungen, um gegen vor dem Tor gegen einen Chris Kreider zu spielen. Und diese Sorte Verteidiger, die du brauchst, um eine erfolgreiche Mannschaft zu haben, das sind die, ja, wie man so immer so schön sagt, unsung Heroes, von denen aber jeder ganz genau weiß, dass du ohne sie überhaupt nicht klarkommen kannst. Und ich finde es immer wirklich hochinteressant und echt bemerkenswert, auch wie vor allem europäische Spieler ihre Rollen so finden können in der NHL, weil die meisten dann auch wieder Jonas auch. Ich habe Jonas früher zugeschaut in Zürich als junger Spieler bei U18, U20 Weltmeisterschaften. Und der Jonas war vom Typ her schon ein relativ dominanter Verteidiger. Und er hat seinen Weg gefunden, sein Spiel auch ein bisschen umgestellt, sage ich jetzt mal, in dem Sinn, um in der NHL langfristigen Erfolg zu haben. Und davor ziehe ich immer wieder meinen Hut, wenn jemand in der Lage ist, zu erkennen, was es wirklich braucht, um erfolgreich zu sein. Und das hat der Jonas geschafft und hat sich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zu einem der zuverlässigsten Verteidiger der Liga entwickelt, in einer Mannschaft, die absolutes Zeug dazu hat, auch schon dieses Jahr und ganz mit Sicherheit in den nächsten paar Jahren ganz oben mitzuspielen.
Ja, über die Devils müssen wir gleich noch reden. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Jonas. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Konkurrenzkampf in New Jersey ist ja gerade auf der Verteidigerposition unfassbar hoch. Also Dougie Hamilton, Luke Hughes, Shimon Nemec, Brad Pesci, Brandon Dillon und so weiter. Also die Liste ist ja gefühlt endlos. Jonas findet trotzdem immer seinen Platz. Wie intensiv erlebst du denn diesen Konkurrenzkampf, Jonas, in New Jersey? Ich meine, das ist schon heftig. Und wie versteht ihr euch denn da untereinander? Ich meine, jeder will spielen, jeder will Eiszeit haben. Wie ist es, diese Mischung aus Konkurrenzkampf und dann doch einem freundschaftlichen Miteinander?
Ja, ist noch sehr speziell. Ich glaube, eben jedes Jahr kommen neue Spieler dazu. Im Sommer haben wir zwei neue Verteidiger geholt und eben für das Team war das sehr gut. Ich natürlich, einer von den zwei neuen Verteidigern ist auf der linken Seite. Aber ich kannte ihn halt schon von Washington, von der früher Zeit. Und ich wusste eigentlich, was sein Spielstil ist und wie er so tickt. Und ich glaube, ich hatte nicht wirklich Angst, um meinen Platz zu verlieren. Aber ich glaube, ja, ich bin auch in das Camp gegangen, war sehr, sehr parat für das Camp und bin eigentlich mit einem guten Saisonstart gestartet. Und ich glaube, so habe ich auch wieder meinen Platz verteidigen können.
Und es läuft ja richtig gut für euch, spielt vorne mit, insbesondere im Vergleich zur Konkurrenz, die ja auch sehr klangvoll ist, scheinen die Devils so ein bisschen vorne weg zu marschieren gerade. Ich habe vor der Saison schon gesagt, also ich tippe euch sehr, sehr weit, wenn es nach mir geht, auch vielleicht sogar bis ins Stanley Cup Final. Wie schätzt ihr euch denn selbst ein? Also nehmt ihr diese Favoritenrolle an, wie seht ihr euch selbst?
Ja, ich denke, wir haben das Potenzial dafür. Ich glaube, wenn man uns zusieht beim Spielen. Wir sind sehr gefährlich, sehr schnell und ich glaube, wir sind ein Team, das sehr mühsam ist zu verteidigen und ich glaube, heutzutage das Hockey wird jedes Mal schneller, jedes Jahr und ich glaube, wir sind ein Team, das schlittschuhläuferisch sehr, sehr auf einem guten Weg ist und ich glaube, uns ist es bewusst, dass von letzter Saison, dass wir mehr wollen. Letzte Saison war nicht gut für uns und wir wollen halt wieder wie eine Bestätigung holen und eigentlich so gut wie möglich abzuschneiden in dieser Saison.
Wie siehst du da die Devils aufgestellt, Stefan?
Ja, wie gesagt, wie ich gerade eben gesagt habe, für mich, seit sie jetzt noch sich auf der Torhüterposition verstärkt haben, sind die Devils für mich im Osten absoluten Mitfavorit. Sie haben eine hervorragende Mischung aus junger Energie, sage ich jetzt mal, mit Jack Hughes, Jesper Brad, auch Luke Hughes. Sie haben ja auch die Erfahrung mit Hamilton hinten. Also es ist, die Mischung passt. Du hast viel Offensive, viel Flair, sage ich jetzt mal, auch Skill. Kannst aber auch enge Spiele spielen und gewinnen. Und von daher wirklich, glaube ich, der wird für mich eine der Top-4-Mannschaften im Osten auf jeden Fall, mit der du rechnen musst. Kein Thema.
Ja, ich würde da die Florida Panthers mit dazu nehmen. Und ganz zu Beginn hatte ich die New York Rangers auch immer genannt. Über die werden wir später noch sprechen. Aber wenn wir Jonas jetzt schon mal da haben, wir reden und schreiben ja in Europa immer wieder von diesem Hudson River Derby zwischen New Jersey Devils und New York Rangers. Nehmen uns da gerne mal mit aufs Eis, Jonas. Wie erlebst du diese Derbys? Was bedeutet das für die Fans vor Ort und vor allen Dingen für euch Spieler auch?
Ich bin wirklich einer von den coolsten Spielen, sehr intensiv, sehr emotional. Ich glaube, das ist schon von früher sehr, sehr ein erhitztes Derby gewesen. Darum sind es immer coole Spiele zu spielen. Ob es bei uns ist zu Hause oder im MSG, beide Spiele sind immer wirklich ausverkauft, die Fans sind voll dabei. Du als Spieler weißt, okay, das ist ein Derby, das du einfach gewinnen willst, das willst du nicht verlieren und da steckst du noch mehr rein als andere Spiele. Darum sind immer sehr, sehr coole Spiele umzuspielen.
Jetzt sind ja die New Jersey Devils die inoffizielle Schweizer Außenstelle in der NHL. Immerhin hast du noch zwei Landsmänner mit an Bord, mit Nico Hischier und Timo Meyer. Wie eng ist denn so die Beziehung unter euch? Wie viel unternehmt ihr auch abseits des Eises?
Ja, ich glaube, sehr, sehr eng. Vor allem, wenn wir auf dem Roadtrip sind, gehen wir eigentlich immer zusammen essen. Wir kannten uns schon von früher, von den Juniorenzeiten. Darum ja, ist es nicht ein neues Kennenlernen gewesen. Wir wussten, wie jeder ist, wie jeder tickt. Darum ja, finde es cool, dass wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind und dass wir alle ja, sehr gut miteinander auskommen.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz über die Nationalmannschaft reden. Da hatten wir ja in den letzten Jahren, also wir Deutsche, immer recht gut lachen, muss ich sagen. Egal, wann wir auf euch getroffen sind in der K.O.-Phase, wir haben es irgendwie immer wieder geschafft, euch zu ärgern. Bis zur letzten WM, da habt ihr es uns dann mal ein bisschen zurückgegeben. Wenn wir gerade schon von Rivalität und so weiter reden, wie empfindest du denn die Rivalität in der Nati, wenn Deutschland gegen die Schweiz spielt, und wie sehr hast du dich gefreut, dass es jetzt bei der WM endlich mal geklappt hat mit dem Schweizer Sieg gegen Deutschland?
Ja, also eben dieses Jahr oder letzte WM, ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. aber ja, es ist die Rivalität, ich glaube, ist sehr, sehr groß. Über Nachbarsländer. Aber ich glaube, wir spielen sehr hart gegeneinander, aber mit Respekt. Und ich glaube, das macht auch ein Derby aus. Und ja, ich glaube auch viel Lob an Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, das jedes Jahr einen Schritt nach vorne macht im Eishockey. Wenn man sieht, wie viele junge Spieler sie rausbringen in den letzten paar Jahren in der NHL, ist es sehr beeindruckend. Und ich glaube, da hat die Schweiz jetzt ein bisschen ein Loch mit den jungen Spielern. Ich glaube, die letzten paar Jahre waren nicht so erfolgreich oder produktiv. Und ja, darum, ja.
Stefan, da kannst du, glaube ich, auch noch ein bisschen mitreden, oder? Du hast ja einige Länderspiele gemacht, da müsste ja mindestens die Hälfte gegen die Schweiz gewesen sein. Wie war es denn, die paar Jahre davor?
Du, genauso ein bisschen wie der Jonas das gerade beschrieben hat, das geht wie Wellen so ungefähr. Ich meine, du hast Phasen, in denen Deutschland oben auf ist für 2-3 Jahre, dann geht es wieder andersrum. Hat immer viel natürlich auch mit Jahrgängen zu tun, das ist kein Thema, aber beide Länder sind sich über ihre Rolle im deutschen oder im Welteishockey bewusst und wissen, was sie zu tun haben oder wie sie maximal erfolgreich sein können. Und ich glaube auch, dass beide Länder von dieser Rivalität auch ein bisschen profitieren, weil, also ich weiß nur von unserer Seite aus, wenn die Schweiz gute Spieler hervorbringt, Erfolge hat bei Weltmeisterschaften, dann stachelt das uns natürlich schon immer ein bisschen an, vielleicht noch ein bisschen härter zu arbeiten. Und von daher ist das eine gesunde Rivalität, die auch schon im Juniorenbereich anfängt, die aber Spaß macht, weil sie dich einfach dazu treibt, auch ein bisschen härter zu arbeiten.
Man sieht sich auf jeden Fall jetzt bei der nächsten Weltmeisterschaft 2025, dann allerdings schon in der Gruppenphase. Da werden die Karten dann natürlich auch nochmal neu gemischt. Wir freuen uns jetzt schon drauf, gehen aber davon aus, dass du, Jonas, nicht mit dabei sein wirst. Denn wenn Stanley Cup Playoffs gespielt werden, dann ja, wird es schwierig mit einer WM-Teilnahme. Eine Frage habe ich noch, du hast noch terminliche Verpflichtungen, Jonas. Deswegen, wir wollen dich gar nicht zu lange aufhalten. Ja. Weihnachten steht vor der Tür, ich hatte es ganz am Anfang gesagt. Wie genau wird Weihnachten bei dir in Newark gefeiert? Kommt Besuch aus der Schweiz?
Nein, dieses Jahr bin ich eigentlich alleine. Aber wir werden Schweizer Weihnachten machen an einem Tag und werden einen gemütlichen Abend machen mit Timo und Nico. Ich glaube, sie haben auch noch Kollegen oder Familie hier. Und ja, ich meine, eben schlussendlich haben wir 3 Tage frei. Ist auch mal cool, wenn du einen Tag alleine bist und erstmal für dich sein kannst. Ich habe das auch ab und zu noch gerne. Aber ja, sonst sonst mache ich nichts Verrücktes über Weihnachten.
Dann wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Weihnachten, ein hoffentlich sehr, sehr leckeres Schweizer Fondue. Und ja, lasst es krachen, würde ich sagen. Euch ganz viel Erfolg mit den New Jersey Devils. Bleibt gesund. Viele Grüße an Nico und Timo, Jonas. Und Grüße nach Newark. Schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank.
Ja, mache ich. Danke vielmals.
Danke, Jonas.
Ciao zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.
Stefan, ich nehme dann den Faden direkt nochmal auf, den Jonas da gerade uns hingelegt hat. Drafts von Deutschen und Schweizern, genauso wie die Teilnahme von Deutschen und Schweizern in der National Hockey League, ist ja immer recht spannend. Momentan haben die Schweizer ja mehr Spieler vertreten in der Liga im Vergleich jetzt zu uns Deutschen. Allerdings so die letzten Top-Talente kamen alle aus Deutschland. Also wie siehst du diesen Wettbewerb zwischen den beiden Nationen auf NHL-Niveau?
Ja, auf NHL-Niveau, ohne jetzt, also nein, auf NHL-Niveau, glaube ich, muss man schon sagen, dass die größeren Hochkaräter im Augenblick aus Deutschland kommen. Also ich ganz klar angefangen mit Leon Dreiseitel, auch Timmy Stützle und Mo Seider tragen ihren Teil dazu bei. Aber ich meine, Spieler, glaube ich, wie Timo Meier, Nico Hischier oder auch Pius Sutter, die darf man jetzt nicht unterschätzen. Das sind gestandene NHL-Spieler, die großen Anteil am Erfolg ihrer Mannschaften haben. Und es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist schon schön zu sehen, wenn, sag ich jetzt mal, vermeintlich kleine Eishockey-Nationen wie die Schweiz und Deutschland diese Sorte Spieler hervorbringen können. Und das hilft uns allen, ich glaube, den Schweizern genauso wie uns jetzt eben auch, um weiter im eigenen Land drauf aufzubauen. Wenn ich mir die Schweiz jetzt anschaue, Romagnosi und Max Streit sind, soweit ich weiß, oder waren bis vor kurzem mit Besitzer oder Teilhaber vom SC Bern. Also sie involvieren sich auch und setzen sich ein im Schweizer Eishockey, also im Nachwuchsbereich. Das ist eine Situation, die ich vielleicht in Deutschland auch ganz gerne sehen würde. Aber das ist gut. Sie geben zurück an das Ganze. Und so kannst du dann hoffentlich eben auch für die Zukunft was aufbauen, egal ob jetzt in der Schweiz oder in Deutschland.
Absolut. Ich würde sagen, wir schlagen das nächste Thema auf. Trade Alert in der National Hockey League. Zweimal hat es geklingelt seit der letzten Ausgabe. Und ich glaube, der Trade, der erstmal alle so ein bisschen hat aufhorchen lassen, war der von Jacob Trouba. Also er geht zu den Anaheim Ducks und im Gegenzug geht an die Rangers, auch ein Verteidiger mit Urho Vakkanainen und ein Viertrunden-Pick 2025. Wäre es für dich der Gewinner in dem Deal?
Es müssen für mich die New York Rangers sein, weil sie ein Riesenproblem gelöst haben. Ein Problem innerhalb ihrer Kabine, das einfach nicht mehr tragbar war. Und das aber auch von Rangers Seite auch meiner Meinung nach selbst verschuldet war. Sie haben Jacob Trouba letztes Jahr im Sommer angesprochen, haben gesagt, dass sie ihn gerne traden würden. Er hat das abgelehnt, was sein sehr gutes Recht ist, er hat sich das in seinem Vertrag reinschreiben lassen und verdient, dass er eben bestimmte Trades ablehnen darf. Und aber sagt es auch, dass er von der Sekunde an, nachdem das passiert ist, gewusst hat, dass die Organisation ihn eigentlich nicht mehr haben will. Und da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst, und dann werden sie noch mental so hart sein, wie du möchtest. Wenn du das Gefühl erstmal hast oder wenn sowas passiert, dann ist es unfassbar schwer, 100%igen Einsatz zu geben und vor allem auch in Art und Weise, wie ein Jacob Trouba spielt, Schüsse blocken, körperbetont spielen, sich vielleicht sogar prügeln zu müssen, alle diese Dinge mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die Organisation dich nicht will, es ist unfassbar schwer für ihn, glaube ich, 100% zu bringen. Bei allem Profi sein und auch wenn man sagt, der verdient 8 Millionen Dollar im Jahr, der hat das zu tun. Der mentale Bereich da ist schwer und ich glaube, deshalb haben die New York Rangers für mich diesen Trade gewonnen, weil sie das Problem gelöst haben. Persönlich verstehen, warum man jetzt Jacob Trouba unbedingt loswerden will. Nein, kann ich nicht, weil ich genau das eigentlich bei den New York Rangers vermisse, ist körperbetontes Eishockey. Ich glaube, dass sie eine Mannschaft sind, die vor allem in den Playoffs, wenn es darauf ankommt, in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie nicht stabil genug ist, körperlich, um den ultimativen Erfolg zu haben. Und deshalb gebe ich zu, dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann, warum. Aber es ist so gekommen und deshalb glaube ich, haben sie A, ein Problem gelöst und B, auch ein bisschen Geld freigemacht, sodass sie hoffentlich ja im Laufe der Saison noch reagieren können, um sich zu verbessern.
Trouba verdient ja pro Jahr im Schnitt 8 Millionen US-Dollar und sein Vertrag läuft noch bis 2026, also noch anderthalb Jahre. Ja, ich war auch halbwegs überrascht, weil, also klar, die Gerüchte gibt es ja schon länger, aber es ist ja immerhin dein Kapitän, den du auch wegschickst. Also das machst du ja eigentlich nicht einfach so, ne? Und jetzt ist ja die erste Frage, wie gut passt Jacob Trouba nach Anaheim? Ich meine, er kennt da schon einige, Frank Vetrano und Ryan Strome, mit denen hat er bei den Rangers schon zusammengespielt. Ist er nicht auch so ein Missing Link für ein Team im Rebuild wie Anaheim? Ein Mann, der Erfahrung mitbringt, der Führungsqualitäten hat und, was glaube ich auch den Ducks so ein bisschen gefehlt hat, ist ja diese physische Präsenz. Also wie gut passt er für dich nach Orange County?
Also um ganz ehrlich zu sein mit dir, Ruppi, glaube ich nicht, dass er die Saison in Anaheim zu Ende spielt. Ich glaube, dass die Anaheim Ducks Jacob Trouba jetzt erstmal natürlich behalten werden, ihn dann aber, wenn es zur Trade-Deadline geht und der Cap-Hit nach unten kommt, weil er dann für den Rest der Saison weniger verdient, dass sie ihn dann wieder hergeben werden. Vier Draft-Picks an einen Contender, sage ich jetzt mal, eine Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnen möchte. Also ich glaube, da ist das Ende meiner Meinung nach, glaube ich, noch nicht erreicht, weil ich auch gerade aufgrund der Situation, die sich in den letzten paar Jahren herauskristallisiert hat, mit seiner Frau, die als Ärztin in New York arbeitet, dass Jacob Trouba an der Ostküste spielen möchte oder Valier an der Ostküste. Und wie gesagt, man wird jetzt arbeiten müssen, aber ich sehe die Saison in Anaheim noch nicht zu Ende spielen.
Ja, er hat ja gesagt, er will unbedingt nach Anaheim. Also das war ja eins der Teams, du hast es ja schon gesagt, er hatte ja, glaube ich, eine No-Trade- oder No-Move-Clause und hat sie ja extra gewaved, um dahin gehen zu können. Und er hat ja gesagt, das waren eines meiner Lieblingsdestinationen. Aber wie du sagst, in der NHL geht's auch manchmal schnell. Also das heißt, es kann genauso schnell auch wieder rübergehen von der Westküste an die Ostküste. Spannend auf jeden Fall. Sie haben jetzt da zwei Abrissbirnen hin an der blauen Linie mit Trouba und Radko Gudas. Also die können, glaube ich, dann auch ganz gut austeilen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ja, was passiert auch in Anaheim, ob das einen Einfluss haben wird, bevor es dann womöglich nochmal woanders hingehen wird. Der zweite Trade jetzt erst kürzlich zwischen der Colorado Avalanche und den San Jose Sharks. Und zwar wurden da die Torhüter getauscht. Nach Colorado ist gewechselt Mackenzie Blackwood und mit Chiviani Smith noch ein Viertreihenstürmer, der vor allen Dingen viel Härte, Wucht und physische Präsenz mitbringt. Und ein Fünftrunden-Pick 2027. Und an die Sharks geht stattdessen Alexander Georgiev und Stürmertalent Nikolai Kovalenko sowie auch ein Fünftrunden-Pick 25 und ein Zweitrunden-Pick 26. Jetzt haben die Avalanche ihr komplettes Goalie-Tandem binnen, ich glaube, 10 Tagen auf links gedreht, also beide ausgetauscht, haben wir zuvor auch noch Scott Wedgwood geholt. Stefan, für dich ist Blackwood jetzt der geeignete Goalie für Colorado für einen langen Playoff-Run?
Schwer zu sagen. Mackenzie Blackwood hat so ein bisschen, hat wirklich eine hervorragende Saison gespielt, in Jersey, glaube ich, damals. Waren dann aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Es gab Probleme zwischen ihm der Organisation, vertragliche Dinge. Glaube ich, es ging zumindest nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und seitdem hat er so ein bisschen, dann war er verletzt und dann ist die Karriere, wie soll ich sagen, so ein bisschen, abgeebbt, sage ich jetzt mal. Und dann, und jetzt in dieser Saison hat er wirklich gut gespielt und hat gezeigt wieder, was er doch wahrscheinlich zu leisten imstande ist. Und man wird sehen jetzt, ob er der richtige Mann ist. Fakt ist, Colorado musste was tun. Colorado hat einfach aufgrund ihrer Situation bis zum jetzigen Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft zwar gut genug ist, wenn sie irgendwann mal gesund wird, um ganz oben mitspielen zu können, aber ihre Torhüter einfach diese Qualität nicht gehabt haben. Deshalb haben sie da einen Rundumschlag gemacht, sage ich jetzt mal, und ob das dann im Endeffekt den gewünschten Effekt hat, wird man sehen. Aber ich glaube, sie haben sich auf der Position verbessert, sagen wir mal so.
Es war ja auch lange ein Marc-André Fleury, der nach wie vor für die Minnesota Wild fängt, auch im Gespräch bei der Avalanche. Das hätte ich als Hockey-Romantiker, wenn ich das so sagen darf, natürlich sehr sehr geschätzt, muss ich sagen, weil Flurry einfach eine unfassbar coole Socke ist. Weißt du, irgendwas hat mit anderen Torhütern dann irgendwas nicht hingehauen? Ich meine, da war ja fast alle große Namen, die abzugeben wären, waren ja in Colorado in Gespräch. Also.
Ja, schon, aber ich glaube, viel hat dann natürlich auch mit der finanziellen Politik zu tun. Für wen hast du Platz? Ja? Mackenzie Blackwood mit 2,3 Millionen und Scott Wedgwood mit 1,5 Millionen, das sind keine teuren Torhüter. Die konnten sie sich finanziell erlauben. Ich habe im Augenblick nicht im Kopf, was Flurry verdient, aber ich glaube, es ist mehr. Also da kommt dann halt immer auch die Frage auf, wie viel Geld kann ich auf dieser Position jetzt verkraften, damit ich unter dem Cap bleibe, unter der Decke und da waren das die richtigen Leute für sie. Und dann wird man, wie gesagt, sehen, ob es funktioniert oder nicht. Nochmal, ich glaube, sie sind besser geworden auf der Position. Sind sie gut genug auf dieser Position, um im Endeffekt ganz oben mitzuspielen? Das wird sich zeigen.
Das wird die ganz große Frage. Ja, zumindest haben sie wieder mehr Geld, um Verträge zu verlängern, vielleicht auch nochmal ja auf der einen oder anderen Position an ein paar Schräubchen zu drehen, noch vor der Trade Deadline. Also alleine die Vorstellung, heute Nacht wieder mit, Mikko Rantanen, Hattrick und 5-Punkte-Spiel und Nathan MacKinnon mit einem 5-Punkte-Spiel und 4 Assists, also absolut irre. Ich bin wirklich gespannt, wie sie dann ja in den Playoffs zurechtkommen. Vielleicht kommt ja irgendwann auch noch Gabe Landeskog zurück. Also das wird auf jeden Fall spannend. Du hast gerade schon gesagt, die Avalanche ist besser geworden auf der Torhüterposition. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass sich die Sharks jetzt nicht verbessern konnten. Klar, haben dafür wieder Picks bekommen, aber ich glaube, die setzen auf Jaroslav Askarov, oder langfristig?
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, Askarov ist auf jeden Fall ihre geplante Nummer 1 für die nächsten paar Jahre. Und mit dem sie einfach, von dem sie erwarten auch, dass er, ich würde mal behaupten, spätestens ab nächster Saison den Job übernimmt. Georgiev, Vernecek, beides keine schlechten Torhüter, also versteh mich bitte nicht falsch, in der NHL gibt's keine schlechten Torhüter. Da spielen, was sind 64 Stück, und das sind nun mal die besten der Welt, also da brauchen wir jetzt nicht so tun, als ob da hier irgendeine Nulpe zwischen den Pfosten steht oder so. Aber die Zielsetzungen der San Jose Sharks und die Zielsetzungen der Colorado Avalanche sind natürlich zwei komplett unterschiedliche und Colorado spielt jedes Jahr im Augenblick mit, um den Stanley Cup zu gewinnen und San Jose befindet sich mitten in einem Umbruch. Askarov ist die geplante Nummer 1, er wird irgendwann die Chance bekommen, das ganze Ding zu übernehmen und bis dahin hat man sich jetzt mit Georgiev von Panacek so aufgestellt, dass man sagen kann, man kann mitspielen, hoffentlich auch Punktenspiele gewinnen, aber es ist mit Sicherheit keine Lösung für die Zukunft.
Da machen wir einen Strich drunter mit der letzten Frage, was den Trade angeht. Wer ist der Gewinner für dich? Welche Mannschaft?
Beide, finde ich, glaube ich, beide haben ihre Probleme in dem Sinne so gelöst. Ich muss zugeben, dass ich im Augenblick nicht wirklich weiß, was die vertraglichen Situationen sind bei Georgiev und Vernecek, ob beide nach Ende der Saison Free Agents sind. Mhm. Laut meinen Informationen hier, ja, laufen beide Verträge Ende der Saison aus. Das heißt, der San Jose hat sich sehr, sehr viel, hat sich Draftpicks dazu geholt und hat sich sehr viel Flexibilität auf dieser Position geholt, weil sie eigentlich mehr oder weniger komplett neu anfangen können nächstes Jahr mit Askarov und wem auch immer. Und von daher, glaube ich, haben sie ihre Zwecke erfüllt mit diesem Trade und Colorado, weil sie jetzt hoffentlich ein Duo haben und mit Mackenzie Blackwood eine Nummer 1 haben, mit dem sie glauben, dass sie ihre Ziele erreichen können.
Lass uns ein neues Kapitel aufschlagen und das ist ein durchaus intensives. Es geht um die New York Rangers, die kriseln. 14-12-1 ist derzeit die Bilanz. Das ist für ein Team mit solchen Spielern viel zu wenig und für die eigenen Ansprüche auch. Und viele gehen jetzt davon aus, es könnte einen totalen Umbruch geben und zwar unter laufendem Rad, also während der laufenden Saison. Und das, obwohl die Rangers ja ein Cup-Contender sind, kann man anders nicht sagen. Über den Trade von Jacob Gruber haben wir gerade schon gesprochen. Das hat Capspace frei gemacht. Den haben sie direkt auch neu investiert in Igor Shesterkin. 8-Jahres-Vertrag über 92 Millionen US-Dollar, sind 11,5 per annum, also pro Jahr. Wie wichtig ist denn diese Unterschrift für die komplette Franchise, dass der womöglich beste Torhüter der Liga so lange für so viel Geld bleibt.
Ich glaube, das war das zum jetzigen Zeitpunkt das absolut wichtigste Zeichen, aufgrund der ganzen, ja, auch schwierigen, der schwierigen Situation, die sie nun mal gehabt haben mit Jacob Trouba, der vermeintlich auch relativ negativen Presse, die da wirklich, ja, mitgekommen ist, weil es war keine schöne Situation. Da brauchen wir, kann man schon ganz klar so sagen, wenn dein Kapitän mehr oder weniger so zu behandeln und ihm zu drohen, zu sagen, entweder du akzeptierst den Trade, den wir dir vorschlagen, oder wir setzen dich auf die Tribüne und dann musst du auf die Waiver-Liste. Das ist schon ein harter Tobak. Das ist ein Business, das müssen wir alle verstehen, aber normalerweise sagt man, versucht man vor allem mit seinen gestandenen Spielern und seinem Kapitän so nicht umzugehen. Genauso wenig, wie ich mir vorstellen kann, dass es eine positive Sache war, dass dieser Text oder diese Nachricht oder was es auch immer war von Chris Drury an die Öffentlichkeit gelangt ist, dass auch ein Spieler wie Chris Kreider möglicherweise zu haben wäre. Das sind so Dinge, die unglaublich viel Unruhe in die Kabine bringen, die es wahnsinnig schwer machen, den Fokus nur auf Eishockey zu legen. Und ich glaube, da war jetzt die Verlängerung von Shesterkin das richtige Zeichen zu sagen, also halt Stopp bei allem negativen Rundherum, was hier im Augenblick gerade so geht. Wir haben den besten Torhüter der NHL und den haben wir die nächsten 8 Jahre auch noch bei uns. Und schaut uns mal nicht ab, sondern rechnet mit uns, weil unser Ziel ist es weiterhin, den Stanley Cup zu gewinnen und zwar so schnell wie möglich. Ansonsten ist es halt so, dass die New York Rangers meine Meinung einfach nicht physisch stark und groß genug sind, um im Endeffekt 2 Monate Playoffs, 2 Tage Rhythmus, jeden Tag während des Spiels. Dafür fehlt, glaube ich, bei den New York Rangers die Physis. Und da müssen sie sich verbessern, wenn sie wirklich eine Chance haben wollen. Ich glaube, sie haben die Möglichkeit dazu, in der Zukunft sich zu verbessern, außer Adam Fox, ihrem absoluten Top-Verteidiger, ist vor allem in der Verteidigung sind nicht wirklich langfristige Verträge mehr mit dabei. Ryan Lincoln läuft aus nach der Saison, Keandre Miller läuft aus nach der Saison. Und der Rest sind eigentlich junge Verteidiger, die sie haben, billige Verteidiger, sage ich jetzt mal. Also da ist viel Flexibilität vorhanden, um sich zu verbessern. Auf der anderen Seite ist ein Spieler, Panarin geht nächstes Jahr in seine letzte Saison seines Vertrages, da muss was getan werden, wenn du ihn halten willst, wovon ich natürlich ausgehe, was ganz klar ist. Chris Kreider ist 33, ist ein Spieler, der aufgrund seiner Spielweise körperlich angeschlagen ist, sage ich jetzt mal, auch wenn er immer wieder einen Weg findet und spielt, ist es doch so, dass hinter vorgehaltener Hand viel über seine Gesundheit gesprochen wird. Ja, und er hat noch 2 Jahre, dann muss man schauen, wie es weitergeht, aber wenn wir die Mannschaft jetzt wirklich so anschauen, bei allem Erfolg der letzten 2 Jahre, wenn man das Erfolg nennen will, letzten 4, alles wunderbar, sehe ich doch eine Gruppe, die einiges an Arbeit braucht. Mika Zibanejad ist ein guter Eishockeyspieler, alles wunderbar, hat jetzt 5 Jahre Vertrag. Aber anscheinend scheint er nicht derjenige zu sein, der dich dann in den Playoffs ans Ziel bringt, weil er, wie gesagt, einfach, ja, weil das nicht sein Eishockey ist und ich glaube, dass er, man wird versuchen, sich vielleicht von ihm zu trennen. Also ich glaube, dass es da schon einiges zu tun gibt in New York, wenn man sagen will, okay, wir sind wirklich eine Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnen kann.
In der Gerüchteküche werden ja alle großen Namen eigentlich gehandelt, außer Artemi Panarin. Also Chris Kreider hast du selber gerade angesprochen, genauso wie auch Mika Zibanejad. Damit hättest du ja schon 2 Stürmer, die in der Vorsaison in der ersten Reihe gespielt haben, dieser Saison mitunter auch. Da wurde ja immer ein bisschen rotiert. Mal waren sie erste, mal zweite, mal dritte Reihe, je nach Aufstellungsbogen. Aber irgendwie so wirklich unverkäuflich scheint ja keiner mehr zu sein. Auch Alexis Lafreniere oder Kaapo Kakko, 2 Talente, tauchen ja mittlerweile auch schon in der Gerüchteküche auf. Also es könnte ja wirklich jetzt während der Saison einen kompletten Umbruch geben.
Also ich glaube, Lafreniere ist ein Spieler, den die Rangers auf keinen Fall gehen lassen werden. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das passiert. Kaapo Kakko muss man einfach auch sagen, jetzt ist ja auch schon eine Zeit mit dabei. Er ist inzwischen auch schon 23, hat 4 Jahre jetzt inzwischen in der NHL gespielt. Seine 6. Saison jetzt. Und dafür als Second Overall Pick, glaube ich, ist mir an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, okay, gut, vielleicht ist ein Tapetenwechsel die beste Lösung für beide Parteien. Und ich glaube schon, dass er noch ein Spieler ist, für den du einiges zurückbekommen kannst. Da, wie gesagt, diesen Komplettumbruch, wie ihn andere Mannschaften machen, von wegen komplett von vorne anzufangen, vorauszusetzen, dass man jetzt mal in den nächsten 4, 5 Jahren nicht in die Playoffs kommt, sondern auf Draftpicks hofft und sowas. Sowas wird es in New York nicht geben. Das wird der Besitzer nicht zulassen. Dafür ist finanziell zu viel Geld investiert, vorhanden. Und ich glaube auch nicht, dass der Madison Square Garden in New York ein Platz ist für eine Mannschaft, die 30. von 32 Mannschaften wird. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn, wird es einen Umbruch, wie du gesagt hast, geben, im Sinne von Spielern, die schon lange, lange dabei sind, Kreider, Zibanejad, solche Leute, dass es da vielleicht einen Wechsel gibt, aber diesen Komplettumbruch wird es nicht geben.
Man darf aber auch nicht vergessen, wenn sie einen Top-Spieler holen wollen, dann müssen sie ja auch einen gewissen Wert legen. Und ich kann mir gut vorstellen, bei den Spielern, die sie haben möchten, also Gerüchte halber JT Miller von den Vancouver Canucks oder Brady Tkachuk von den Ottawa Senators. Also das sind ja Spieler, die holst du nicht mal eben mit einem oder zwei Erstrunden-Picks. Da musst du ja auch irgendwas an Gegenwert drauflegen. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, wie sie das lösen. Und auch gespannt, Stefan, auf deine Meinung, was diese beiden Personalien angeht. JT Miller und Brady Tkachuk. Die würden schon gut passen, oder? Nach Manhattan.
Ja, also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, ist diese Brady Tkachuk-Sache wirklich eine komplette, wie sagt man so schön, Ente. Das ist Wunschdenken der New York Rangers. Also da habe ich jetzt mal das Gefühl. Ich glaube, ein Spieler wie Brady Tkachuk mit seiner Vita, sein Alter, mit dem, was er verdient im Augenblick, das ist kein Spieler heutzutage, den du in einem Trade bekommst, sondern kannst du nur helfen, dass er sich entscheidet, seinen Vertrag bei Ottawa nicht zu verlängern, um Free Agent zu werden. So bekommst du diese Sorte Spieler. Ich glaube, das war bei seinem Bruder dasselbe, der Calgary damals informiert hat und gesagt hat, hör zu, wenn mein Vertrag hier ausläuft, werde ich nicht verlängern, sondern werde den Markt testen. Daraufhin ist er getradet worden mit seiner Zustimmung zu einem Verein, bei dem er gesagt hat, hier kann ich mir vorstellen, langfristig zu bleiben. Die Spieler haben inzwischen so viel Power auch, aufgrund der vertraglichen Situationen, aufgrund der finanziellen Situation, dass sie bestimmte Dinge inzwischen auch ein bisschen forcieren können. Und wie gesagt, Spiele dieser Kategorie bekommst du nicht mehr in einem Eishockey-Trade, sage ich jetzt mal, sondern die kriegst du über Free Agency und alles. Diese Zeit, sage ich jetzt mal, eines Trades von Joe Thornton nach San Jose für Marco Sturm und Primo und wer noch alles dabei war. Oder erinnert man sich an Jaromir Jagr von Washington nach glaube ich, New York damals oder Jason Allison, Anson Carter, Jim Carrey nach Boston für Adam Oates und Rick Tocchet. Die Zeit dieser Trades ist vorbei in der NHL. Die gibt es nicht mehr aufgrund der finanziellen und politischen Situationen innerhalb der Organisation. Free Agency ist die große Sache heutzutage. Und Spieler wie Tkachuk sind eigentlich nur da zu haben, wenn es dann um sowas geht.
Das ist die große Frage, wie geduldig ist eine Franchise wie die New York Rangers? Und ich kann mir vorstellen, nicht sonderlich geduldig. Wenn wir uns anschauen, wie schnell sie sich von Gerard Gallant getrennt haben, zum Beispiel den Vorgänger von Peter Laviolette, der noch Head Coach ist, der Rangers. Der sitzt ja momentan auf dem absoluten Hot Seat in der Liga. Vielleicht noch ja mit Derek Lalonde bei den Detroit Red Wings. Aber angezählt, glaube ich, ist er auf jeden Fall. Also was glaubst du denn, was passiert mit einem... Ja, mit einer Trainerlegende möchte ich fast sagen, wie Peter Laviolette, der ja seine Spuren hinterlassen hat. Und welche Rolle in diesem ganzen komischen Konstrukt spielt dabei auch der GM, Chris Drury?
Ja gut, als NHL-Trainer heutzutage muss man einfach sich bewusst sein, dass es, ja, ich will jetzt nicht sagen, völlig egal ist, wie du arbeitest, weil das ist es natürlich nicht, aber wenn du für gewisse Organisationen arbeitest, ich nehme jetzt nur als Beispiel die Boston Bruins, die halt bestimmte auch Voraussetzungen haben, die jedes Jahr gewinnen wollen, die oben mitspielen wollen, die halt von sich selber auch denken, dass sie an einem bestimmten Platz innerhalb der Liga gehören, dann siehst du ja, dann bist du Jim Montgomery, gewinnst 120 Spiele, verlierst 40 und bist dein Job los, wenn der Start nicht so ist, wie man sich den vorstellt. Und Peter Laviolette, Conference Final, glaube ich, zweimal hintereinander, jetzt 14 gewonnen, 12 verloren. Das ist ja nicht so, dass er unten rumkrebst, er ist ja auf dem Playoff-Platz. Und dann bist du ganz schnell deinen Job los, weil für General Manager in der NHL halt heutzutage die Trainerentlassung mehr oder weniger der einzige Weg ist, um wirklich was zu bewegen. Früher waren es Trades. Früher bist du als General Manager in die Kabine gelaufen und hast gesagt, hört mal zu, entweder kriegt jetzt euren Hintern in die Gänge oder hier werden einfach mal 3-4 Mann getauscht. So hast du den Spielern früher Angst gemacht und hast sie hoffentlich dazu bewegt, dass was Positives für die Mannschaft passiert. Das kannst du heutzutage nicht mehr, weil deine Top-Spieler alle sowieso langfristig gebunden sind mit No-Trade oder No-Movement-Clauses. Da will ich in die Kabine laufen und sagen, bewegt euch oder ich trade alle, dann lassen dich 5 Minuten aus und du zählst mich überhaupt nicht, außer ich möchte. Von daher ist die Trainerentlassung mehr oder weniger nur noch der einzige Weg, um das Wach zu rütteln oder um innerhalb der Saison eine Veränderung zu forcieren oder zu bewirken. Und deshalb verlierst du heutzutage in der NHL deinen Job, auch wenn du 120 von 160 Spielen gewinnst. So, das ist einfach die Realität des Jobs.
Und wirklich rund läuft es ja momentan auch nicht. 2 Siege aus den letzten 10 Spielen. Ja. Also das ist ja wirklich gar nichts. Insbesondere nochmal, wir reden hier von den New York Rangers und das ist kein Rebuilder, sondern das ist eigentlich ein Cup-Contender. Ich bin auf deine Analyse gespannt, warum es da nicht gut läuft. Die einzige Zahl, die ich da noch reinschmeißen kann, ich habe sie ein paar Mal gesehen dieses Jahr, die Rangers. Und was mir auffällt, ist, dass sie Shesterkin zweifelsohne einer der besten Torhüter der Welt, wenn nicht sogar der beste der Welt derzeit, immer wieder im Stich lassen. Das belegen auch die Zahlen. Viele Shots against, also gegnerische Schüsse auf das New Yorker Tor. 31,9 pro Spiel im Schnitt. Das ist Rang 29. Was ist da los bei den Rangers?
Ja, also ich sag's jetzt mal so, du hast gerade eben gesagt, zwei der letzten 10 Spiele gewonnen. Das heißt aber auch, bei gesamt 14 gewonnenen Spielen und 12 verlorenen Spielen, dass sie irgendwann an einem Punkt mal bei 12-4 waren. Also dass sie sehr gut angefangen haben, was auch das Potenzial der Mannschaft zeigt. Also es ist mehr da, als sie im Augenblick zeigen. Sie machen im Augenblick eine sehr schwere Phase durch, die aber, glaube ich, auch viel im mentalen Bereich zu suchen ist, jetzt mal aufgrund der ganzen Gerüchte, Reederei getradet, dein Kapitän wird getradet. Das sind alles Dinge, die innerhalb deiner Kabine Spuren hinterlassen und Zweifel aufbringen lassen auf den Weg der Organisation. Und das sind jetzt so, wenn du das schaust, das sind die letzten 10 Spiele, das sind in der NHL, ist das ein Monat und das ist ungefähr der Monat, in dem die Hölle los ist. Jetzt muss man sich fragen, ist die Hölle los, weil so schlecht gespielt worden ist und deshalb die Gerüchte aufkamen oder wird so schlecht gespielt, weil die Gerüchte aufkamen? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nur innerhalb der Kabine beantwortet werden kann und deshalb ist es eine schwierige Situation. Ich glaube, die Mannschaft ist besser, als sie im Augenblick dasteht. Ich glaube aber nicht, dass sie so gut ist, wie viele vor der Saison gedacht haben. Und von daher ist jetzt die Frage, wie reagiert Chris Drury auf diese Situation? Wie schätzt er die Situation ein? Ist er so stinkig, sage ich jetzt mal, weil er sich für einen Stanley Cup Favoriten hält, der dieses Jahr gewinnen möchte und sagt, halt, jetzt muss hier was passieren? Oder sieht er die Situation so, dass er sagt, uns fehlt doch noch einiges, um eine absolute Top-Mannschaft zu sein. Ich muss jetzt Wege finden, um uns für die nächsten paar Jahre aufzustellen.
Es bleibt spannend. Wir schauen auch gespannt hin, was passiert bei den New York Rangers. Kommen wir zu einem Problemfall der Liga, in Anführungsstrichen, zu einem absoluten Überraschungsteam. Und ich kann gleich schon mal spoilern, ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Deswegen bin ich froh, dass du dabei bist, Stefan. Es geht um die Washington Capitals, denn das Überraschungsteam überrascht weiter. Sie spielen eine unfassbare Saison. Ich hätte sie, glaube ich, nicht mal in die Playoffs getippt vor der Saison. Haben jetzt aber eine 19-6-2-Bilanz und sind damit das beste Team in der so starken Eastern Conference. Nur die Winnipeg Jets und Minnesota Wild sind bislang besser. Hand aufs Herz, wer hätte das gedacht? Und aus deiner Sicht, Stefan, warum sind die Caps so unfassbar stark dieses Jahr?
Also angefangen mal die erste Sache, nein, hätte ich in 100 Jahren nicht gedacht. Gebe ich ganz offen zu, weil ich auch vielleicht ihre Neuzugänge hier und da unterschätzt habe. Letztes Jahr sind die Washington Capitals in die Playoffs gekommen mit einer Tordifferenz von minus 37. Das ist eigentlich fast unvorstellbar, um ganz ehrlich zu sein, dass du so in der NHL in die Playoffs rutscht. Aber sie haben das geschafft. Klar, war dann relativ schnell Schluss. Sie hatten nicht wirklich eine Chance in den Playoffs. Aber die Mannschaft sah zu dem Zeitpunkt doch so aus, als hätte sie jetzt erstmal keine große Zukunft. Die Alex Ovechkin-Situation kommt dazu. Er ist dabei, den Rekord von Wayne Gretzky zu brechen. Im Endeffekt dachte jeder, oder dachten viele, sage ich jetzt mal, dass es darauf hinausläuft, dass man versuchen wird, den Alex Ovechkin so gut wie möglich dabei zu unterstützen, diesen Rekord so schnell wie möglich zu brechen, um sich dann neu aufzustellen. Aber die Washington Capitals haben es absolut geschafft, diesen Sommer mit den Veränderungen, die sie vorgenommen haben, diesen, wie man so schön sagt, Umgriff, also diesen Rebound on the fly, sage ich jetzt mal, den haben sie sehr schnell hinbekommen, weil sie gute junge Spieler dazu geholt haben, die jetzt schon auch einen großen Einfluss auf die Mannschaft haben, ob das ein Dylan Strome ist, ein Alexi Protas. Auch Pierre-Luc Dubois scheint neues Leben, sage ich jetzt mal, gefunden zu haben in Washington und spielt eine anständige Saison. Henrik Lapierre spielt gut, aber vor allem auch Connor McMulder ist endlich angekommen in der NHL und spielt eine hervorragende Saison. Und dann natürlich, was man nicht vergessen darf, obwohl er im Augenblick verletzt ist, Alexander Ovechkin mit 39 hatte 15 Tore in 18 Spielen, was unglaublich ist. Und ihre zwei Torhüter, Charlie Lindgren und Logan Thompson, der gekommen ist, spielen beide unfassbar gut für sie. Und jetzt sind sie da vorne. Was mich immer Gedanken darüber mache, sage ich ganz offen, wie groß der Einfluss ist, ist die Trainersituation. Du siehst sehr viele, also du kannst sehr viele Videos sehen, auch aus der Kabine raus, nach Spielen, sind die Washington Capitals eine Organisation, die sehr viel Videos auch ins Internet stellt, wie Spencer Carberry die Mannschaft anspricht. Und ich sag's ganz offen, es ist schon relativ lange her, dass ich selber nach Hause gespielt habe. Aber Spencer Carberry ist im Augenblick ist ein Trainer, wenn ich mir den anschaue und ihm zuhöre, wie er mit den Jungs redet, wie er sie anspricht, welche Energie er versprüht, für den will ich durch die Wand laufen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die du jetzt im Augenblick hast in Washington. Die Mannschaft ist enthusiastisch, hat unglaublich viel Spaß dabei und hat einen Trainer, für den sie alles tun würden, weil er ihnen das Gefühl gibt, dass er alles für sie tun wird. Und das ist eine hervorragende Kombination, die im Augenblick funktioniert.
Ja, das hattest du, glaube ich, am Ende der letzten Saison in irgendeiner frühen Ausgabe von Schlagschuss auch mal gesagt, dass Spencer Carberry für dich ja eigentlich der Top-Favorit für den Titel Trainer des Jahres ist, weil er eben auch schon letztes Jahr die Capitals eine Playoff-Position gebracht hat, wo auch nicht viele gedacht haben, dass das passieren wird. Also ganz, ganz spannende Personalie, auch jemand, der eigentlich so, wenn du durch die Liga schaust, eher so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber der macht eine unfassbare Arbeit in Washington.
Also ich sage jetzt mal so, unterm Radar vielleicht, was die Öffentlichkeit angeht.
Richtig,
da ich natürlich noch die eine oder andere Person kenne in Washington und es doch ein Verein ist, mit dem ich mich mehr beschäftige, Spencer Carberry ist seit Jahren ein Trainer, von dem du eigentlich nur darauf gewartet hast, dass er jetzt da endet, wo er jetzt im Augenblick ist. Er hat sehr, sehr lange innerhalb der Organisation der Washington Capitals gearbeitet, in der East Coast Hockey League für die South Carolina Stingrays. Er hat angefangen als Assistant Coach, Head Coach. Dann ist er nach Hershey gegangen als Head Coach, hat dort hervorragende Arbeit geleistet, hat Erfolg gehabt. Dann hat er sich 2 Jahre in Toronto als Assistenztrainer weiterentwickelt auf NHL-Niveau. Und ich wusste dann von verschiedenen Leuten eben, dass die Sekunde, wo es in Washington darum ging, einen Trainer zu verpflichten, ja eigentlich immer ein großer Favorit auf diese Position gewesen ist, weil ihn die Organisation einfach kennt, weil er 10, 12 Jahre dort gearbeitet hat vorher und da sie sehr, sehr viel von ihm halten. Und wie gesagt, wenn du jetzt ja dir natürlich A, den Erfolg anschaust, den sie haben, aber B, natürlich auch so ein bisschen tiefer reinguckst, die Art und Weise einfach, er ist ein moderner Trainer, der natürlich das fachliche Wissen hat, so wie es alle haben. Also es gibt keine schlechten Trainer in der NHL. Die wissen alle ganz genau, wie man Systeme erklärt, alle diese Dinge. Aber was halt heutzutage das Wichtigste ist, das A und O ist, ist Menschenführung. Das ist die Art und Weise, wie du mit den Leuten umgehst, wie du mit ihnen sprichst, wie du in der Lage bist zu vermitteln, dass man alle an einem Strang ziehen muss, um gemeinsam Erfolg zu haben, weil dann jeder Einzelne auch seinen Teil davon abkriegt. Und Spencer Carberry scheint da wirklich einen hervorragenden Job zu machen.
Und das auch ohne seinen Kapitän, ohne Alex Ovechkin, der ist ja seit dem 18. November verletzt, hat sich das Wadenbein gebrochen bei einem Zusammenprall mit Utahs Jack McBain, war so ein Bein-auf-Bein-Situation, relativ unglücklich. Ich bin schon überrascht, dass Washington auch ohne Captain Ovi so gut funktioniert, haben ohne ihn 6 gewonnen und nur 3 verloren, 1 davon in der Overtime, also eine 6-2-1-Bilanz und das ohne den Top-Torjäger und ohne den Zielspieler im Powerplay. Und ich glaube, dass das sehr viel auch mit dem Thema Einstellung zu tun hat, denn Tom Wilson ist für mich so ein Spieler, der das lebt wie kaum ein anderer bei den Capitals. Und das haben wir, glaube ich, also viele haben das jetzt auch gesehen. Bei dem 4-2 gegen Montreal hat er einen Schuss von Jacob Chychrun ins Gesicht bekommen. Daraufhin wirklich so eine richtig dick angeschwollene Backe. Also er sieht aus wie ein Eichhörnchen. Aber er kehrt noch im selben Drittel zurück. Er schießt dann 2 Tore im Schlussdrittel, inklusive dem Game-Winner. Also mehr Leading by Example geht doch gar nicht. Also ist das perfekte Beispiel, warum es auch ohne Ovi läuft?
Ja gut, er hat eine dicke Backe, das ist ja nicht so schlimm jetzt. Also damit kann man Eishockey spielen, das sollte kein Problem sein. Nein, Quatsch, Spaß beiseite.
Das ist wirklich Apfelgröße, ne? Also der schaut aus, das ist aber,
hast du es gesehen? Ich habe es gesehen und das zeigt halt einfach, wie sehr er den Sport lebt, für seine Mannschaft da sein will, Vorbildfunktion und halt eben auch in der Lage ist, in so einer Situation dann nicht nur zurückzukommen und zu spielen, sondern eben auch Tore macht, um das Spiel zu gewinnen. Und er ist mit Sicherheit eine absolute Führungsperson bei den Washington Capitals, vielleicht auch der emotionale Leader, den sie haben, weil er eben auch bekannt ist dafür, dass er nicht nur Tore macht, Checks fährt, aber eben auch keiner Schlägerei aus dem Wege geht, um seine Mannschaftskollegen zu verteidigen. Und von daher ist er ein ganz, ganz wichtiger Spieler für sie. Und das andere sind Spieler, sage ich jetzt mal, die jetzt vielleicht nicht unbedingt, es ist nicht ihre erste Station. Dylan Strome ist ein Spieler, Third Overall Pick, Arizona Coyotes, da hat es nicht funktioniert. Dann nach Chicago, da hat er nicht schlecht gespielt. Da hat er in seiner letzten Saison in Chicago hat er in 69 Spielen 48 Punkte gemacht, was ja nicht verkehrt ist, und hat nicht mal ein Angebot bekommen, sondern hat ihn einfach gehen lassen, was wirklich, vor allem für einen Spieler in dem Alter, zu dem damaligen Zeitpunkt war er, glaube ich, 24 oder 23, schon ein bisschen ein Schlag ins Gesicht ist, muss man ganz klar so sagen. Und er ist dann nach Washington gekommen und ist jetzt in seiner dritten Saison dort und produziert auch dort, ist 65 Punkte, 67 Punkte dieses Jahr, on pace für 106 Punkte. Also das könnte wirklich für die Washington Capitals ein Fund sein, den ja so keiner hat kommen sehen. Und für ihn anscheinend die dritte NHL-Organisation, in der es endlich funktioniert, in der sein durchaus bekanntes Potenzial endlich vollends ausschöpft.
Die Kollegen in Nordamerika, die beobachten ja, glaube ich, nicht so sehr wie die Aufholjagd von Alex Ovechkin für den Torerekord von Wayne Gretzky. 26 fehlen noch, so viel, oder um gleichzuziehen, zumindest 27, um vorbeizuziehen, beziehungsweise Gretzky dann zu überholen. Ich bin ja jüngst über zwei Zitate gestolpert. Die ich einfach loswerden möchte. Alex Ovechkin hat so ein bisschen trotzig gesagt, und ihr dachtet, ich wäre zu alt. Und Wayne Gretzky hat diese Woche gesagt, ja, je näher er da rankommt an diesen Rekord, desto nervöser wird er auch werden. Also er wird irgendwann nervös, um es mal so zu übersetzen. Was glaubst du, Stefan? Knackt er den Torrekord von Wayne Gretzky?
Ja, überhaupt kein Thema. Den knackt er. Das, was ich für 3 Jahren gesehen wahrscheinlich gesagt hätte, nee, schafft er nicht. Also da war er noch so weit weg, und seine Produktion ist auch zum damaligen Zeitpunkt schon auch nach unten gegangen, sodass ich gesagt habe, naja, vielleicht wird es doch nichts. Natürlich bist du in der Pandemie, verkürzte Saisonspiele, alle diese Dinge, die natürlich dazugehören, was mir, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, einfach auch mal mitbedenken muss. Alex Ovechkin hat eine komplette Saison verloren in der NHL für einen Lockout. 12-13 ist in der NHL nicht gespielt worden. Und Alex Ovechkin ist verkürzt nur gespielt worden. Er hat 30 Spiele in Moskau gemacht in der Zeit. Er hat schon einiges auch an Zeit verpasst mit der Pandemie. Und von daher wäre der Rekord vielleicht schon gefallen, wenn man ganz ehrlich ist. Und der Start zur diesjährigen Saison, letztes Jahr ist er wirklich schlecht gestartet, hat wirklich keine gute Saison gespielt für seine Verhältnisse, hat 31 Tore gemacht, von denen, glaube ich, 25 in den letzten 40 Spielen gekommen sind. So, dass du schon gedacht hast, okay, jetzt hat ihn das Alter endlich erreicht. Weil, wie sagt man mal so schön, Father Time doesn't lose, weil irgendwann holt der Kalender dich ein, irgendwann bist du zu alt. Und was macht der 39-jährige Alex Ovechkin? 15 Tore in 18 Spielen dieses Jahr, um die Saison anzufangen. Also von daher für mich überhaupt keine Frage, dass er diesen Rekord brechen wird. Ich glaube sogar, wenn er von seiner Verletzung einigermaßen zurückkommt, dass er ihn dieses Jahr schon brechen wird.
Dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig. Wo landen die Caps am Saisonende? Läuft so wie mit den Philadelphia Flyers letztes Jahr, auch als Überraschungsmannschaft bis kurz vor Schluss auf einem Playoff-Platz, dann komplett die Luft ausgegangen und es war dann doch nichts mit der Rückkehr in die Stanley Cup Playoffs? Oder geht die Great Eight doch nochmal auf einen Titel, seinen zweiten? Was glaubst du, wo landen die Capitals?
Es ist eine Playoff-Mannschaft für mich. Also ich bin fest davon überzeugt, und auch wenn man sich halt einfach, wie soll ich sagen, die Vergangenheit anschaut, man sagt immer so schön, American Thanksgiving, also zum Erntedankfest in Amerika, wenn man sich zu dem Zeitpunkt des Jahres die Tabelle anschaut, Mannschaften, die zu dem Zeitpunkt des Jahres nicht in den Playoffs sind, kann man, ich habe jetzt die Information nicht genau, aber das kann man prozentuell belegen, kommen dann auch nur noch ganz, ganz selten in die Playoffs. Und die Washington Capitals sind im Augenblick Erster in der Metropolitan Division und spielen auch hervorragendes Eishockey in dem Sinne. Also das ist schon für mich absolut eine Playoff-Mannschaft. Ob es dann im Endeffekt reicht, ganz oben mitzuspielen, glaube ich nicht, aber es ist für mich keine Mannschaft, die übers Hintertürchen in die Playoffs schleicht, eine Serie spielt und nach Hause geht. Also dafür sind sie zu gut.
Ich bin gespannt, auch in Sachen Tiefe und so weiter, spielt ja in den Playoffs dann auch nochmal eine andere Frage. Aber wir sind ja noch nicht am Halbzeitpunkt angekommen, deswegen, es bleibt spannend. Vielen lieben Dank für deine Expertise auch heute wieder, Stefan. Hat wie immer Spaß gemacht.
Danke dir auch.
Und ich würde sagen, wir hören uns dann nochmal einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember. Bis dahin, ich hoffe auf für dich wenige Autofahrten oder sonstige Lebensmomente mit Last Christmas. Daumen sind gedrückt. Ich mach's jetzt, glaube ich, direkt gleich nochmal rein.
Ja, alles klar.
Stefan, vielen lieben Dank. Servus, macht's gut.